ARD Sounds.
Das ist die Folge 2 von 4. Die ganze Geschichte hört ihr in ARD Sounds.
Ich muss ja gewisse Quellen schützen, ja? Oder kann ich offen reden?
Dieser Mann hier, auf den sind wir total gespannt. Denn er ist ein absoluter Insider aus der Zen-Gruppe. Wir sind mit ihm zu einem vertraulichen Treffen verabredet, im Meetingraum eines Hotels, irgendwo in Süddeutschland. Vor uns sitzt ein Typ um die 60, mit weiß-grauem Bart. Sein Name ist Michael. Und er war mal ganz nah dran am Meister, einer seiner engsten Vertrauten, bis er ausgestiegen ist.
Das ist ja eine Ferkelei, ja. Das nagt schon an mir, ja. Es nagt an mir, dass ich nicht schon viel früher hingegangen bin und gesagt habe, und jetzt ist Schluss damit, ja. Legen wir ihm das Handwerk.
Und jetzt will er auspacken. Alle Informationen und Interna raushauen, die er jahrelang angesammelt hat. Über den Meister und die Zen-Gruppe. Und deshalb beugen wir uns jetzt zu dritt am Laptop über jede Menge Dokumente. Wir sehen Listen mit Namen und mit Zahlen, vertrauliche E-Mails, die sich Mitglieder der Gruppe geschickt haben, zum Teil erst vor kurzem. Und die haben es echt in sich. Mir wird es ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Also das ist so, das alles so vor sich zu haben, so schwarz auf weiß. Mir wird es da echt schlecht.
Das kann ich gut verstehen. Es ging immer nur um Kohle, ja?
Das hier ist Seelenfänger, Staffel 8, Meister und Mausi. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 2, Geld und Leben.
Ja.
Wir sind mit Steffi auf dem Dachboden. Es ist kalt hier oben, staubig und rumpelig. Steffi führt uns nach hinten in ein dunkles Eck. Sie will uns was zeigen. Etwas, das mit ihrer Vergangenheit in der Zen-Gruppe zu tun hat. Und mit Geld. Viel Geld.
Ja. So. Das sind die Bilder. Hm. Oh wow, das sind ganz schön viele. Meine. Also soll ich die auspacken oder wollt ihr, geht es auch so zum Gucken? Geht eigentlich so, oder?
Geht eigentlich so.
Ja.
Die Bilder, die hier oben stehen, an die 20 Stück, die hat der Meister gemalt. Der Meister ist nämlich auch Künstler. Er malt abstrakte Kunstwerke und er verkauft sie. Vor allem an seine Schüler.
Ja, und jetzt steht es hier oben, ne? Weil ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Also es ist so viel, das sind Quadratmeter, die man damit pflastern kann. Ja? Ich weiß nicht, wie viel 1000 Euro hier stehen.
Ziemlich viel von ihrem Ersparten. Zehntausende Euro. Auf diese Summe kommt Steffi, wenn sie es grob hochrechnet. So viel Geld hat sie für die Bilder des Meisters ausgegeben. 25 Jahre lang.
Ja, manchmal macht man Fehler im Leben, ne?
Steffi ist nicht die Einzige, die viel Geld für den Meister ausgegeben hat. Auch Michael, unser Informant, hat viel Geld dagelassen. Wie es dazu kommen konnte, schauen wir uns in dieser Folge an.
Und ich habe ihn ja kennengelernt, da war er total anders, ja? Ganz, ganz anders.
Als Michael zum Meister kommt, da ist er Mitte 30. Steffi drückt noch irgendwo in Hessen die Schulbank. 1992 ist es. Die Gruppe ist da noch recht klein. Genau wie die Aura des Meisters.
Er war sehr angenehm, ja. Aber auch sehr geradlinig. Und relativ zurückgezogen lebte er.
Im Kreis seiner Schüler geht's immer wieder um die lebhafte Vergangenheit des Meisters. Er war im Nachtleben unterwegs, ist Taxi gefahren und hat als Jazzmusiker in verschiedenen Clubs gespielt. Irgendwann in der Zeit kam er dann zum Zen. Anscheinend hatte er eine Begegnung mit einem anderen Zen-Meister und wurde dann selbst zum erwachten Meister. Soweit die Origin-Story. Michael saugt damals alles auf, was der Meister ihm erzählt. Und er hilft dabei mit, um die Gruppe herum einen gemeinnützigen Verein aufzubauen. Mit steuerlichen Vorteilen.
Und das ging dann so, dass ich dann die größte Fehlentscheidung meines Lebens gemacht habe, was mir meine Tochter bis heute nicht verziehen hat.
Michael zieht um mit seiner Frau und seiner Tochter in die Stadt, in der der Meister wirkt. Er will näher bei ihm sein und er verkauft die Anteile seiner Firma. Er hört komplett auf zu arbeiten und konzentriert sich jetzt nur noch auf Zen. Anfangs ist das alles super für ihn in der Gruppe.
Und dann wurde das alles immer größer. Und dann kamen auch diese Fanatiker dazu.
Ende der 90er wächst die Gruppe dann auf um die 70 Schüler an. Und die Fanatiker, von denen Michael da spricht, das sind Leute, Schüler, die beginnen, den Meister auf einen Sockel zu stellen. Ihn zu einer Art Buddha auf Erden zu machen. Und das geht offenbar nicht spurlos am Meister vorbei. Irgendwann scheint er selbst dran zu glauben, dass er, ja, was Göttliches an sich hat.
Der Meister ist der Ausdruck des göttlichen Wortes. Der Meister ist das göttliche Wort. Das bezieht sich nicht nur auf Christus, sondern auf jeden erleuchteten Meister, wirklich erleuchteten Meister.
Diesen Vortrag hat uns eine Aussteigerin geschickt. Der Meister ist da schon älter, über 80 Jahre. Er erzählt da auch von einem Tag, an dem eine ehemalige Schülerin gestorben ist, dass er ihren Tod spüren konnte. Außerdem spricht er dann auch noch von Jesus, der auch viel mehr spüren konnte als gewöhnliche Menschen. Michael kriegt damals mit, wie Schüler den Meister verehren, wie sie seine Lehre wörtlich nehmen und extrem auslegen.
Da hat es bei mir dann auch innerlich Klick gemacht und bin natürlich mit all diesen Fanatikern immer massivst aneinander geraten. Ja.
Eine von denen, die Michael als Fanatiker bezeichnet, die kennen wir schon.
Die Steffi war mal ganz anders. Die war früher in diesem extrem fundamentalistischen Bereich tätig.
Ich habe die Wahrheit gefunden. Und zwar in diesem Mann. Es ist ein Mensch, aber ist eben gleichzeitig, ist er quasi Gott.
Anfang der 2000er ist Steffi gerade relativ frisch Schülerin des Meisters. Sie ist fertig mit ihrem Studium, arbeitet in einer kleinen Kunstgalerie und auch sie ist umgezogen. Näher ans Zentrum, näher zum Meister. Was für ein Glück sie hat, denkt Steffi. Schließlich haben nur ganz wenige Menschen einen so besonderen, erleuchteten Meister.
Das war wirklich quasi Lehrmeinung. Also, dass wenn jemand Schüler wird, ist man ja eigentlich gerettet. Also man kriecht unter das große Dharma-Schutzschild, ist beschützt von allen göttlichen Mächten und eigentlich kann dann gar nichts mehr schiefgehen.
Es ist nämlich so. Im Buddhismus, da gibt es die Vorstellung vom Samsara. Das ist der ewige Kreislauf des Lebens. Also du wirst geboren, lebst dein Leben, stirbst und wirst wiedergeboren als jemand anderes. Dieser Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt an sich, das Samsara, das ist für gläubige Buddhisten mit Leid verbunden, mit Getriebensein und mit Angst. Deshalb sollte man dieses ständige Wiedergeborenwerden möglichst durchbrechen. Und zwar indem man eben zur wahren Erkenntnis kommt.
Wenn man dann eines Tages stirbt, dann kommt man quasi direkt wie durch so einen Fahrstuhl ins göttliche Licht und alles ist Bingo.
Und Und genau da will der Meister seine Schüler hinbringen, sagt er.
Es geht darum, dass ihr die richtige Vorbereitung habt für den Augenblick des Sterbens.
Er will seine Schüler fit machen für eine möglichst gute Wiedergeburt, sagt er in diesem Vortrag, der uns zugespielt wurde. Dass das gar nicht so leicht ist, lernt Steffi ziemlich früh. An einem Abend sitzt sie mal wieder auf ihrer Meditationsmatte. Da meldet sich einer der Schüler und entschuldigt sich beim Meister. Er kann am Wochenende nicht zur Meditation kommen, wegen einer Fortbildung in der Arbeit. Der Meister antwortet:
Es gibt keine Fortbildung außer der geistigen Fortbildung. Überleg mal, was dir wirklich wichtig ist.
Alle waren so: Oh mein Gott.
Steffi erinnert sich auch noch an andere Vorfälle. Dass der Meister einzelne Schüler vor der ganzen Gruppe zusammenputzt. Weil jemand zu spät zur Meditation gekommen ist, weil jemand zu viele andere Verpflichtungen hat, weil jemand Dinge nur für sich tun will. Schüler, die in Urlaub fahren oder mehr Zeit im Schwimmbad verbringen als im Zentrum, das ist alles ein Ego-Trip, ein Sog des Samsara.
Der Samsara-Sog ist eben dieser Dämon, der Satan, das ist eben das Ego. Ja, das Ego, das dann wirkt.
Der Meister spricht außerdem von Samsarikern. Von Menschen, die voll im Samsara sind und ihre Zeit lieber in Hobbys, Karriere oder Familie stecken, statt in den geistigen Weg. Vor denen soll man sich hüten, so sagt es der Meister im Vortrag von 2023. Weil Samsariker, die neigen dazu, einen in ihre samsarische Welt zu locken. Also konzentriert sich Steffi jetzt voll auf den Meister. Voll auf Zen. Und damit ist sie ziemlich ausgelastet. Zweimal unter der Woche und am Wochenende, da ist immer Sesshin im Zentrum. Also Meditation und Vortrag. Danach gehen alle zusammen noch was essen. Aber damit ist der Abend noch lang nicht vorbei. Was danach passiert, das zeigt Steffi uns an einem lauen Frühlingsabend.
Und wir laufen jetzt davor und dann geht's da vorne rechts rum.
Wir spazieren in der Nähe vom Zentrum, vorbei am Theater, zum Park. Hier, erzählt Steffi, war ihre Gruppe immer unterwegs.
Wenn wir Gassi gegangen sind, dann waren wir zwischen 20, 30, 40 Leute oder sogar noch mehr, die nachts um zwei durch die Stadt gelaufen sind.
Gassi gehen, das ist jetzt kein Zen-Begriff wie Sesshin oder Sangha. Gassi gehen, das meint wirklich Gassi gehen. Aber nachts und in einer richtig großen Runde. Immer so gegen 23, 24 Uhr versammeln sich die Zen-Schüler dafür. Einige haben ihre Hunde an der Leine dabei. Steffi hat auch einen Conchi, einen kleinen spanischen Straßenhund mit Schlappohren. Und so ziehen sie dann alle zusammen durch die Innenstadt. Mit den Hunden und mit dem Meister und mit Mausi. Ein Pulk Menschen, ganz langsam und bedächtig.
Da sind eben die ganzen Samsariker nicht unterwegs. Es ist einfach ruhiger. Ne? Diese ganze Aufregung, die Geschäftigkeit, das alles ist weg. Die Leute schlafen alle. Und natürlich hat das was Besonderes. Das hat auch so ein bisschen was Magisches. Ja? Es ist eine andere Welt irgendwie.
Steffi genießt beim Gassi die Stille der Nacht. Sie sieht Kaninchen und Füchse. Und sie lauscht der Stimme ihres Meisters. Ab und an machen sie nämlich Halt.
Dann haben oft die Leute gerufen: Vortrag, Meister, Vortrag, Vortrag. Ja. Und dann hat er Vortrag gemacht. Hat über das Sein gesprochen und über Reinkarnation, über die Nicht-Existenz von Zeit und Raum. Form ist Leere, Leere ist Form. Irgendwas halt, Zen.
Nach dem Vortrag geht's dann wieder weiter mit Gassi gehen. Dann wieder Vortrag und dann wieder Laufen. Stundenlang geht es so. Mitten in der Nacht. So aufregend und mystisch Steffi das alles findet, nach einer Weile merkt sie, wie sehr sie das auch schlaucht.
Die Füße tun weh, die Beine tun weh. Ich spüre es jetzt schon wieder in den Waden. Ne?
Irgendwann hat selbst die kleine Conchi keinen Bock mehr und Steffi muss sie tragen. Jetzt tun ihr nicht mehr nur die Beine weh, sondern auch noch ihr Rücken. Und so geht es dann halt dreimal die Woche, Sommer wie Winter, bei Regen und bei Schnee. Der Meister, der ist topfit bei den Gassis, weil er eine Nachteule ist. Genau wie seine Freundin Mausi. Die beiden haben einen ganz anderen Rhythmus als ihre Schüler. Tagsüber sind in ihrer gemeinsamen Wohnung oft die Rollläden runtergezogen, weil sie da vermutlich schlafen. Bis Steffi von den Gassis nach Hause kommt und wie ein Stein ins Bett fällt, ist es oft zwischen 4 oder 5 Uhr morgens. Und weil sie ja einen Job hat, klingelt ein paar Stunden später immer der Wecker.
Also ich glaube, ich habe wirklich einen großen Teil meiner Schülerschaft im Halbdämmer zugebracht.
Steffi kommt oft vollkommen übernächtigt in die Arbeit. Aber sie erzählt niemandem da, warum sie so müde ist.
Ich weiß noch, ich habe einmal für einen Galeristen gearbeitet und hatte meinen Kalender aufgeschlagen, weil ich irgendwas mit dem abklären wollte. Und da war eingetragen Sessin. Da fragte er mich, was heißt denn das Sessin? Ich habe gesagt, das ist privat. Weil ich genau wusste, das kann ich dem nicht erzählen. Ja, das geht gar nicht. Also ich war mir ganz klar darüber, dass wenn ich irgendjemandem erzähle, dass ich einen Meister habe, dann nehmen die mich nicht mehr ernst. Weil dann denken die, die tickt nicht ganz richtig.
Steffi hält vor ihren Kollegen in der Arbeit auch geheim, dass sie neben ihrem Job in der Galerie noch einen anderen hat. Einen Zweitjob sozusagen. Einmal die Woche. Und der ist ihr wirklich wichtig. Steffi erinnert sich noch ganz genau an ihren ersten Einsatz bei diesem Zweitjob. Es ist Montagabend und Steffi, die darf ganz nah ran an den Meister, quasi ins Zentrum seiner Macht, in seine Wohnung. Ausgestattet mit Putzkübeln, feuchten Tüchern und Müllsäcken. Steffi darf nämlich putzen dort.
Hingebungsvolle Arbeit für den Meister.
In der Sangha wird dafür auch ein Zen-Begriff benutzt, Samu. Eigentlich bedeutet es, alltägliche Arbeiten mit Achtsamkeit zu erledigen. Für Steffi heißt es, Schüler putzen für Meister und Mausi, kaufen für sie ein und kochen für sie. Ein Freundschaftsdienst, versteht sich. Eine Art meditatives Arbeiten. Und in Steffis Augen eine ganz besondere Ehre.
Je näher du rankamst an den Meister, je privater du wurdest, umso schöner war es halt erstmal. Weil dann hast du halt dieses Füllhorn, was sich da immer so bei dir ausgegossen hat, an Liebe, an Aufmerksamkeit, an allem, war halt immer umso besser, je öfter du ihn gesehen hast.
Die Wohnung des Meisters liegt in einer noblen Gegend im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses mit einem riesigen Balkon. Als Steffi zum ersten Mal über die Türschwelle schreitet, ist sie hin und weg.
Die Wohnung ist voll mit ganz viel Kunstgegenständen. Also es gibt da viele Antiquitäten drin, es gibt Bilder. Auch tatsächlich eine Reihe von Originalen. Es gibt ohne Ende Buddha-Statuen, teilweise auch sehr alte, also auch historisch wertvolle.
Die Wohnung von Meister und Mausi sieht damals ein bisschen so aus, wie ich mir das bei Ludwig II. Vorstelle, in so einem barocken Stil. An den Wänden hängen goldgerahmte Gemälde. Und da sind natürlich auch Meister und Mausi. Steffis Herz schlägt beim Anblick der beiden ein bisschen schneller. Sie sitzen im Wohnzimmer auf der Couch und schauen fern. Als Mausi Steffi sieht, steht sie auf, lächelt sie an und umarmt sie. Sie bedankt sich dafür, dass Steffi gekommen ist. Denn Steffi, die wird jetzt gleich Mausis Bart putzen. Diese Aufgabe wurde ihr im Vorfeld zugeteilt von zwei Schülerinnen aus der Sangha.
Das war ja wie so, wie wenn du in so einen englischen Landsitz gehst, so Downton Abbey, ja, wo dann ihre Herrschaften sind. Und dann gibt es dann die Wirtschaftsmeisterin, die genau darüber verfügt, wer welche Aufgabe zu tun hat und wie die zu erledigen ist.
Mehrmals die Woche rücken ganze Schülertrupps an. Sie putzen, sie kaufen ein, sie kochen. Alles für Meister und Mausi. Alles freiwillig. Während Mausi jetzt wieder auf die Couch geht und mit dem Meister auf den Fernseher starrt, packen die Schüler an. Die einen gehen ins Schlafzimmer, um da die Betten von Meister und Mausi zu beziehen. Die anderen bringen auf seinem Balkon die Kübelpflanzen auf Vordermann. Und Steffi, die steuert Mausis Bad an.
Also man ist da reingekommen und man konnte die Tür nicht richtig aufmachen, weil über den gesamten Boden so hoch Handtücher, Berge an benutzten und gebrauchten Handtüchern lagen.
Steffi muss mal ganz tief Luft holen, als sie in dieses Bad kommt. In den Teppichboden sind Lippenstiftreste eingedrückt. Außerdem liegen da überall dreckige Kleenex-Abschminktücher rum.
Dann natürlich benutzte Unterwäsche, dann irgendwelche Creme-Reste auf diesem Waschbeckenrand, eingetrocknete Zahnpasta, je nachdem, was sie gerade benutzt hat, oder irgendwelche Propolis-Reste. Mindestens 2,5 Stunden dieses eine Zimmer geputzt, aufgeräumt, sauber gemacht, Waschbecken geputzt, Spiegel geputzt, Dusche trocken gewischt.
Es wird höchste Zeit, euch mehr von der Frau zu erzählen, deren Bad Steffi jetzt gerade ausgiebig putzt. Von Mausi. Denn sie wird in dieser Geschichte noch richtig wichtig für die Sangha werden. Als Steffi Schülerin wird, also mit Anfang 20, da ist Mausi 18 Jahre alt. Der Meister 60.
Er hat es ja auch als göttliche Beziehung bezeichnet. Das ist Shiva und Shakti. Ja, das ist seine Shakti. Das ist die Frau, die ihm der göttliche Allgeist zugedacht hat. Das ist eine karmische Verbindung. Das ist ein ganz herausragendes Wesen. Von Geburt an prädestiniert, seine Frau zu werden, sozusagen. Ja.
Die beiden lernen sich über Mausis Mutter kennen, eine Schülerin des Meisters. Als er Mausi zum ersten Mal sieht, da ist sie noch ein Kind. Und er erkennt sofort, die beiden, er und sie, die waren in einem früheren Leben zusammen. Einige Schüler sagen, dass er die Geschichte wieder und wieder erzählt. Auch Steffi.
Damals hat er schon gewusst, hat er gesagt, dass das seine Frau ist.
Als Mausi dann älter ist, so um die 15, da schwärmt sie dann auch für den Meister. So wie Steffi die beiden später in der Sangha erlebt, ist ihr sofort klar.
Er hat sein Leben lang auf sie gewartet und jetzt ist sie da. Und das ist sozusagen das Vorbild, also das, die Beziehung, die die beiden auch miteinander haben, das war das Vorbild für alle.
Die beiden heiraten, als Mausi 23 ist. Und Mausi, die vorher noch so still, scheu, zurückhaltend war, die geht jetzt immer mehr aus sich raus.
Er hat immer gesagt, das, was die Mausi sagt, das ist genau so, als würde ich es euch sagen. Es ist genau so wie aus meinem Mund. Ihr müsst genauso der Maus gehorchen wie mir.
Mausi wird ihre Schüler später noch ganz besonders in die Pflicht nehmen. Aber als Steffi frisch Schülerin ist, da sieht sie einfach nur, Mausi ist ganz oben in der Hierarchie der Sangha. Und wer in der Hierarchie ganz oben ist, der hat Vorteile. Und da sind wir jetzt bei der Kohle. Die Schüler, die sammeln nämlich Geld untereinander. Ganz privat. Für Menschen, die mit dem Meister verbandelt sind. Und natürlich auch für den Meister selbst. Zehntausende Euro.
Zu seinem Geburtstag, zu Weihnachten, dann gab es zwischendrin so Daten, die gefeiert wurden, wie die Mutter des Meisters hat Geburtstag, der Vater des Meisters hat Geburtstag, seine Frau hat Geburtstag.
Und dann gab es den Erleuchtungstag, das ist der Tag, an dem er erwacht ist, ursprünglich, 1978 war das. Und zu all diesen Tagen wurde dann auch ein bestimmter Betrag gesammelt.
Aber bei den Sammlungen für besondere Tage bleibt's nicht.
Und dann gab es ja immer noch irgendwelche alltäglichen Geschichten. Das Auto ist kaputt gegangen oder irgendwas, was halt gerade kam. Und dafür musste dann Geld gesammelt werden.
Eine Sammlung, die hat sich bei Steffi eingebrannt. Sie ist im Zentrum und kurz vor der Meditation stellt sich ein Schüler aus der Sangha vor die anderen und macht eine Ansage. Meister und Mausi sind im Urlaub. Sie brauchen noch ca. 30.000 Euro.
Und dann haben die Leute sich gemeldet und haben gesagt, ich gebe 200 Euro, ich gebe 500 Euro, ich gebe 50 Euro.
Aber diese riesige Summe für den Luxusurlaub im Fünf-Sterne-Hotel, die kommt nicht sofort zusammen.
Uns fehlen noch 15.000 Euro.
Jetzt steht ein anderer Schüler auf. Er redet den anderen ins Gewissen.
Da ist der Meister aber gar nicht mit zufrieden. Er ist da sehr unglücklich. Ihr lasst den Meister hängen, das geht so nicht. Wir brauchen noch 15.000 Euro. Wir müssen die heute Abend müssen die zusammenkommen.
Ein paar Leute melden sich. Sie wären bereit, doch noch mal was zu geben. Aber es sind zu wenige. Jetzt steht wieder ein anderer Schüler auf. Fängt an zu schimpfen und zu schreien.
Es wird nichts verstanden und keine Ahnung und armselig und erbärmlich und nichts Kraft.
Steffi, die hat sich zu dem Zeitpunkt ein bisschen Geld zusammengespart. 400 Euro für ein neues Sofa bei IKEA.
Ich hatte mir schon genau ausgeguckt, welches das sein sollte für meine Wohnung und hatte mich da schon drauf gefreut.
Während der Schüler da vor ihr steht und auf sie alle einschimpft, denkt Steffi an diese 400 Euro. Und ihr wird schlecht.
Das war ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich wusste, ich habe jetzt dieses Geld und das will ich ja für mich benutzen. Und jetzt ist aber der Meister und der braucht das Geld jetzt.
Steffi meldet sich. 400 Euro, sagt sie. So viel kann sie geben. Und da geht es hin, ihr IKEA-Sofa.
Genau. Der hatte früher praktisch immer überwintert in Teneriffa, ja, in so einem Fünf-Sterne-Laden, ja. Und das kostete natürlich richtig Kohle.
Auch Michael hat diese Sammlungen für Luxusurlaube auf Teneriffa mitbekommen. Oft wurde das Geld dafür nicht nur im Zentrum eingetrieben, sondern auch per E-Mail.
Ich glaube, wir können uns jetzt mal die Kuchenmails anschauen zusammen, oder?
Können wir gerne machen, ja.
Kuchenmails. Das sind Mails, die Schüler in der Sangha als Rundmails erhalten haben, von anderen Schülern. Es geht in diesen Kuchenmails aber nicht um Schwarzwälder Kirsch oder Donauwelle.
Ja. Man muss dazu sagen, Kuchen sind immer 1.000 Euro.
Kuchen, das ist ein Codewort. Woher wusste man das?
Ja, das hat sich also im Laufe der Jahre so ergeben. Das war dann die bäuerliche Klugheit, ja, dass man das Ganze Kuchen nennt, ja. Aber jeder in dieser Gruppe weiß und jeder, der was anderes behauptet, der lügt, dass Kuchen 1.000 Euro, ja.
Michael liest uns die Kuchenmail zu einer Teneriffa-Sammlung aus dem Jahr 2015 vor.
Dringende Kuchenmail. Wir sammeln inzwischen 33 Kuchen und es sind aber noch Reisekuchen plus Anteile aus der alten Sammlung hinzugekommen. Der Meister will, dass die Kuchen bis Donnerstagabend, also morgen, zusammen sind. Also bitte, gebt mir unbedingt alle sofort Bescheid, wie ihr euch beteiligt.
Also ich übersetze das jetzt mal von Kuchen auf Deutsch. 33.000 Euro für den Urlaub, die reichen nicht. Und einen Tag später erreicht die Schüler dann nochmal eine Rundmail.
Hier steht, liebe Sangha, Unser Meister wird aus gesundheitlichen Gründen verlängern.
Seinen Urlaub.
Er hat ein dickes Knie und kann kaum laufen. Das heißt, er wird eine Woche später zurückkommen. Genauere Daten kommen noch. Für unsere Sammlung heißt das, wir brauchen bis dahin noch weitere 5 Kuchen. Also, nochmal alle zum Endspurt. Gebt mir bitte Bescheid, wie ihr euch beteiligt.
Wofür wurde noch so gesammelt hier? Ja.
Erleuchtungskuchen, auch interessant.
Hallo, liebe Sanga. Und es geht wieder weiter mit der schönen Bäckerei. Diesmal backen wir für den Opa 5 Kuchen. Dann haben wir Mercedes sowie Essen. Das macht zusammen 9,5 Kuchen.
Bitte denkt alle an die Mai-Back-Aktion. Wir brauchen noch circa 5 von den 8 Kuchen. Und das bis Ende der Woche. Und zwar nicht als Zusage, sondern in meinem Briefkasten.
Es ist mal wieder Zeit für leckere Kuchen. Das Zentrum braucht für Werbung und Ähnliches 4 Kuchen. Der Meister für Mercedes 1,7 Kuchen, macht zusammen 8,2 Kuchen.
Die Dokumente, durch die wir uns jetzt wühlen, die decken einen Zeitraum von mehreren Jahren ab. Und die zeigen, bei diesen Sammlungen müssten, so wie wir es ausgerechnet haben, damals jährlich 5- bis 6-stellige Beträge zusammengekommen sein.
Und eben keine Überweisungen, sondern Bargeld.
Bargeld lacht. Sein Freund des Bargeldes.
Ich frage mich, ob diese Geldgeschenke irgendwo erfasst sind. Und ich habe noch ein anderes Fragezeichen in meinem Kopf gerade.
Sorry, wie kann man sich das denn leisten als Schüler?
Also es gibt einige Schüler, die Geld haben, ja. Es gibt auch einige Schüler, die ihre Angehörigen ansprechen auf Gelder.
Die leben einfach ganz mit der Hand in den Mund und kratzen alles zusammen für ihren Meister.
Ja, das ist so, ja.
Ich muss an Steffi denken. Die hat es ja auch jahrelang so gemacht, als sie in der Sanga war. Sie hat Geld für Miete, Essen und Benzin zur Seite gelegt und fast alles andere ging drauf für die Sammlungen. Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Dass Menschen auf Sparflamme leben, sich von Monat zu durchboxen mit dem wenigen Geld, das ihnen noch bleibt, weil sie alles andere einem Typen geben, der davon einfach mal schön Urlaub in einem 5-Sterne-Hotel auf Teneriffa macht. Was haben die sich dabei gedacht?
Es wurde immer in der Form begründet, das ist jetzt eine geistige Prüfung. Über das Geld kriege ich euch alle. Das ist mein Schulungsweg, ja.
Ich check's nicht, inwiefern ist es eine Prüfung, dem Geld zu geben? Also
die Schulung geht dahin, dass der sagt, es ist ja immer euer Anhaften an diesen materiellen Dingen, die euch unfrei machen, ja?
Wenn du am Geld hängst, am Materiellen, dann bist du im Ego. Aber das musst du von dir abstreifen, wenn du auf den geistigen Weg kommen willst. Es muss dir egal sein, ob du Geld besitzt oder nicht. Das will der Meister seinen Schülern mit diesen Sammlungen beibringen. Und der Meister, der erklärt es auch selbst so, in einem Vortrag von 2022, den uns eine Aussteigerin geschickt hat.
Wenn du jetzt die Nachricht bekommst von der Lottogesellschaft oder irgendeiner, ja, und du hast jetzt zum Beispiel 20 Millionen Euro gewonnen. Ach, wunderbar. Welch eine Freude. Da machst du den nächsten Brief auf vom Arzt, ja. Er sagt dir, ja, also sie haben dies und das und jenes. Wenn es hochkommt, haben sie noch ein Vierteljahr zu leben. Ja. Da möchtest du doch die 20 Millionen liebst du gerade in Abguss schmeißen, Dreckhübel. Was sind die da noch wert? Was ist alles wert, eure ganzen menschlichen, samsarischen Wichtigkeiten. Es geht nur um das eine.
Ich sehe da allerdings einen Logikfehler. Wenn seine Schüler sich vom Geld lossagen sollen, Wieso kriegt die ganze Kohle dann ihr Meister?
Das erklärt er sich in dem Stile, dass er ja so frei ist, dass er an den Dingen nicht mehr haftet. Und deshalb darf er sie auch benutzen.
Ah, okay. Der Meister kann Urlaub auf Teneriffa machen und sich eine Rolex umschnallen und eine Mercedes fahren, weil er es verstanden hat. Und seine Schüler nicht.
Und dann geschieht es, dass der ein oder andere an diesem und jenem Anstoß nimmt. Zum Beispiel eine sehr hohe Anschaffung, die gemacht werden muss. Und dann die sagen, ja, wird wieder kassiert, immer mehr kassiert und dies und das, immer mehr Forderungen. Wir können den Forderungen gar nicht mehr entsprechen, es wird ja immer doller und so weiter. Ja, ja, man hat ja auch noch sein eigenes Leben, hat ganz schlau gestern einer zu uns gesagt, ja, da muss man auch noch leben, ja. Ja, was ist dein eigenes Leben, ja? Dein armseliges Hinvegetieren im Samsara mit deinen ganzen Wichtigkeiten, jemand sein zu wollen, in der Welt irgendwie etwas darstellen zu wollen, von anderen geachtet sein zu wollen, das kannst du alles vergessen.
Das sagt er im gleichen Vortrag von 2022. Wer dieses Prinzip des Gebens kritisiert, der hat es halt einfach noch nicht kapiert. Der ist im Samsara verhaftet. Weise Schüler, die geben. Und wenn sie für ihn sammeln, dann kriegen sie sogar was von ihrem Meister zurück. Etwas, das Geld nicht kaufen kann. Ich lese euch dazu mal eine Kuchenmail vor. Zitat: Der Meister ist tief bewegt von den Unterstützungszusagen, die ihn heute erreicht haben. Er hat alle seine Schüler deshalb in ein ganz starkes Schutzmandala in sein Herz genommen. Liebe und Schutz, das ist die Gegenleistung. Ich muss schon wieder an Steffi denken. Daran, wie sie uns zum ersten Mal von der Liebe des Meisters erzählt hat. Von diesem Schutzmandala. In dem Moment habe ich ihr das total abgenommen. Was für ein starkes Gefühl das sein muss. Sich so geliebt zu fühlen. So beschützt und so angenommen.
Genau. Und diese Sätze, die werden ja häufig, sehr häufig und zwar auch noch massiver in diesen mündlichen Treffen immer und immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt.
Einer der häufigsten Sprüche war: Geld kommt immer wieder rein, aber einen Meister hast du nur einmal. Und dass das, was du gibst, dass dir das wieder geschenkt wird, das war eine ganz klare Rechnung.
Kurz nachdem Steffis IKEA-Sofa-Traum zerplatzt ist, weil sie ihr dafür angespartes Geld dem Meister geschenkt hat, kurz danach zieht ein befreundetes Pärchen in der Sangha um und schenkt Steffi sein altes Sofa in Lindgrün. Steffi findet es wirklich schön. Und das Sofa, das ist auch noch viel hochwertiger als das von IKEA.
Und da hieß es dann noch: Siehst du, wenn du auf den Meister vertraust, wird alles gut. Dir wird alles gegeben, was du brauchst. Du kannst es ruhig weggeben, das kommt wieder zurück, tausendfach.
Steffis Ego, also ihre ganzen eigenen Wünsche und ihre Bedürfnisse, die rücken drum komplett in den Hintergrund. Sie putzt einmal die Woche Mausis Bad bis zur völligen Erschöpfung. Sie arbeitet tagsüber in der Kunstgalerie, um Geld zu verdienen, von dem ein ziemlich großer Batzen für die Sammlungen und Bilder vom Meister draufgeht. Sie ist jetzt Mitte 20 und echte Freunde außerhalb der Sangha hat Steffi nicht mehr. Niemanden, der ihr zeigen könnte, dass es vielleicht doch noch was anderes gibt. Was außerhalb der Sangha, weg vom Meister. Außerhalb von dem, was sie jetzt so glaubt und so denkt und wovon sie überzeugt ist. Aber dann rauscht da auf einmal jemand rein. Jemand von außen.
Den habe ich getroffen in der Fußgängerzone.
Sein Name ist, wir nennen ihn George. Er ist um die 40, groß, schlank.
Und ich fand ihn total attraktiv.
George steht da vor ihr in der Fußgängerzone in zerrissener Jeans und einer Lederjacke. Und er hat eine Gitarre in der Hand.
Der hat Straßenmusik gemacht. Er hatte eine super Stimme, konnte gut singen. Also war einfach ein guter Musiker gewesen. Und kam aus England Und der hatte diesen geilen englischen Akzent.
Dream Boy. Steffi trifft ihn immer wieder in der Fußgängerzone, lauscht seiner Musik und seiner schönen Stimme. Irgendwann kommen die beiden ins Plaudern. George erzählt Steffi von seinem vagabunden Leben, dass er für eine Weile in Japan gelebt hat, in einem Zen-Kloster, und dass er total gerne meditiert.
Und ich dachte, das ist ja super. Also das ist ja toll. Das ist ja, wann triffst du denn schon mal jemanden, der dafür ein Interesse hat? Gibt es ja so gut wie keine Menschen. Ja.
Die zwei fangen an, sich zu daten. Sie kommen sich näher, schlafen miteinander. Steffi ist hin und weg. Bei ihr zu Hause bemerkt George die Bilder an der Wand. Abstrakte Kunst. Und Steffi offenbart ihm ihr größtes Geheimnis. Sie erzählt ihm, was es damit auf sich hat. Dass sie einen Meister hat, unglaublich weise. Dass er sie auf den geistigen Weg gebracht und ihr die Wahrheit gezeigt hat. George ist neugierig. Er will ihn auch kennenlernen. Also machen sie sich eines Tages zusammen auf ins Zentrum, zum Sesshin.
Ich kann mich noch erinnern, dass er, bevor wir da hingegangen sind, ein Bier getrunken hat. Und da habe ich noch gedacht, das ist keine gute Idee.
Der Meister lebt inzwischen sehr gesundheitsbewusst, weil er einen Herzinfarkt hatte. Drogen aller Art sind tabu in der Sangha. Alkohol trinken vor dem Sesshin verstößt gegen die Hausregeln. Aber George weiß es nicht. Steffi hat vergessen, es ihm zu sagen. Ach, egal. Wird schon gut gehen, hoffentlich, denkt sie sich. Als die beiden im Zentrum ankommen, warten sie im Hinterhof, zusammen mit ungefähr 50 anderen Schülern. Dann kommt der Meister. Verbeugung, Küsschen hier, Küsschen da. Irgendwann steht er dann vor George, gibt ihm die Hand und schnuppert.
Und dann hat der Meister gerochen, dass der Alkohol getrunken hatte. Und ist von einem Moment auf den nächsten ausgerastet. Das geht gar nicht und ich rieche, sie haben Alkohol getrunken und das ist ja unmöglich und wie können sie überhaupt hier aufkreuzen? Das ist ein Sesshin und hier geht es um Meditation und ich verbitte mir das und das ist eine Missachtung des Meisters und ich möchte sie sofort bitten zu gehen.
George ist ganz still. Er schaut Steffi an. Steffi schaut George an. Beide sind total verdutzt. Ohne den Meister eines weiteren Blicks zu würdigen, spricht George mit Steffi. Er nimmt ihre Hand und sagt, dass er jetzt einfach zurückgehen wird in ihre Wohnung und dass er da auf sie wartet, bis sie fertig ist mit dem Sesshin. Steffi nickt. Dann geht sie rein ins Zentrum, setzt sich in die erste Reihe und schaut zum Meister. Der hält jetzt einen Vortrag.
Es ging da um sexuelle Bedürfnisse und dass Schülerinnen, Frauen über ihr sexuelles Verlangen eben völlig blind und idiotisch werden.
Da sind 50 Schüler im Raum. Aber Steffi ist sich sicher, diese Worte, die gelten allein ihr.
Und dann hat er gerufen, geschrien, also mit donnernder Stimme, also sehr laut. Ja. Meine Schülerinnen sind nicht besser wie läufige Hündinnen.
Steffi zuckt zusammen. Der Meister redet sich jetzt richtig in Rage. Er schaut direkt Steffi an und spricht von dem Typen, den sie mitgebracht hat, ins Zentrum. Von George.
Und so ein abgerissener Typ und ein Asozialer, ein Alkoholiker und den hier anzuschleppen und bloß, weil man unbedingt gefickt werden will. Und ich habe wirklich nur gedacht, wo ist das Loch im Boden, das mich aufnehmen kann? Also ich wollte einfach nur noch verschwinden.
Vor versammelter Mannschaft stellt der Meister Steffi jetzt eine Frage.
Was habt ihr miteinander zu schaffen? Seid ihr zusammen oder was? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, wir haben eine Affäre oder wir haben einen Techtel oder irgendwie so. Und er hat gesagt, du gehst sofort hin und beendest das auf der Stelle. Auf der Stelle.
Das war Seelenfänger, Meister und Mausi. Host war ich, Katja Peisen-Petersen. Autorinnen Katja Peisen-Petersen und
ich, Christiane Havranek. Redaktion Eva Achinger und Sabine Winter.
Dramaturgische Beratung Lea Utz.
Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann.
Faktencheck Laura Höring.
Regie Susi Weichselbaumer.
Technik Stefan Oberle.
Sounddesign und Komposition Christoph Brandner.
Grafik Lena Wöbke.
Leitung Sabine Winter und Verena Nierle.
Die 8. Seelenfänger-Staffel Meister und Mausi ist ein Kooperationsprojekt der Redaktionen Religion und Orientierung und BR-Recherche für den Bayerischen Rundfunk 2026. Das war Folge 2 von 4. Bevor es weitergeht, habe ich noch zwei Empfehlungen für euch. Einmal einen Podcast-Tipp für alle News-Junkies von euch. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, dann hört doch mal rein in 6.30. Klar, weil der Podcast jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In um die 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber nicht so steif vorgelesen wie sonst in den Nachrichten, sondern so wie den Hosts der Mund gewachsen ist. Mal wird's persönlich, mal witzig, mal emotional. Und man kann sich als Hörer auch Themen wünschen oder seine Meinung sagen. Den Link zum 6.30-Podcast, den packe ich euch in die Shownotes. Und dann lege ich euch noch eine Fernsehdoku ans Herz. Vor allem, wenn ihr noch mehr zum Thema Sekten und Kulte erfahren wollt. Zu den Mechanismen dahinter. Die Doku heißt Manipulation, wenn Coaching zur Gefahr wird. Es geht da um Menschen, die einem Online-Coach folgen und am Ende in einem gefährlichen, sektenartigen System landen. Und meine tolle Kollegin Christiane Havranek hat da auch einen Gastauftritt in dieser Doku. Sie wurde nämlich in ihrer Rolle als Sektenexpertin von den Kollegen interviewt. Manipulation, wenn Coaching zur Gefahr wird, abrufbar in der ARD-Mediathek.